Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Literatur.
Aris Fioretos ist mein Gast in den Zeitfragen Literatur. Der schwedische Autor sollte eigentlich mit mir auf dem blauen Sofa in Leipzig sitzen. Nachdem die Buchmesse wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus abgesagt wurde, ist uns Aris Fioretos in einem Studio in Stockholm zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Ganz herzlich willkommen.
Danke.
Die Buchmesse wurde abgesagt. Inzwischen sind viele Bereiche des öffentlichen Lebens betroffen. In Berlin sind bereits alle Theater geschlossen. Bevor wir Aris Fioretos über ihren neuen Roman Nelly B.'s Herz sprechen, eine Frage zu der Verunsicherung, zu der doch eine solche Pandemie führt. Also ich muss sagen, mir geht es inzwischen auch so, dass ich mich verunsichert fühle. Wie geht es Ihnen damit?
Ich bin ja Kind eines Arztes und ich nehme praktisch prinzipiell keine Medikamente, was wahrscheinlich irrsinnig dumm ist. Aber ich bin kälteren Blutes diesbezüglich. Ich denke, wir sollen uns verlassen darauf, was die Behörden uns alles erklären und nicht unbedingt zur Hysterie neigen.
Wie ist die Situation in Schweden?
Ungefähr so wie in Deutschland, glaube ich, wobei man in Deutschland mehrere Fälle registriert hat. Aber das Land ist ja auch wesentlich größer. Ich glaube, wir haben nur den Anfang gesehen, leider Gottes, und es wird sicherlich weitere Maßnahmen in den kommenden Wochen notwendig sein und vielleicht auch im kulturellen Bereich, wo, was weiß ich, Konzerte oder Treffen mit mehr als 100 Personen abgesagt werden.
Aris Fioretos hat nach seiner Griechenland-Trilogie »Der letzte Grieche«, »Die halbe Sonne« und »Mary«, das waren die Titel, wieder einen Roman geschrieben, der in Berlin der 20er Jahre spielt. Wieder, das sage ich deshalb, denn der Roman »Die Wahrheit über Sascha Knisch«, 2003 ist der auf Deutsch erschienen, der spielt bereits in Berlin der 20er Jahre. Und Sascha Knisch kommt, wenn auch nur ganz am Rande, in Nelly B.'s Herz auch vor. Was hat Sie noch einmal in diese Zeit zurückgeführt?
Das ist lustig, dass ihr das erwähnt. Die wenigsten haben das gemerkt, aber in der Tat, das Buch ist, wenn man so will, ohne daraus wirklich etwas Großes zu machen, der dritte Teil einer Berliner Trilogie. Der allererste Roman, den ich schrieb, hieß Die Seelensucherin auf Deutsch und auch er spielt ein wenig in Deutschland. Dann kam eben Die Wahrheit über Sascha Knisch und jetzt Nelly B.'s Herz. Und in jedem Falle wollte ich die Zeit schildern, eine Zeit, wo man allmählich eine neue Auffassung des Menschen bekam. Man sprach ja zu der Zeit auch vom neuen Menschen. Und das war in gewisser Weise auch in medizinischen Errungenschaften begründet. Und so dachte ich mir vor 25 Jahren, als diese Idee aufkam, schreib mal ein Buch über ein Organ. Und im ersten Buch ging es dann ums Gehirn, im zweiten ums Geschlecht, näher gesprochen um die Hoden und im dritten Buch jetzt ums Herz. Ich wollte schildern, wie die Menschen damals die Welt und die Wirklichkeit wahrnahmen mit Hilfe dieser sehr symbolisch aufgeladenen Organe. Und der Grund, warum dieses Buch erst jetzt erscheint, ist ganz einfach der, dass ich viel zu viele andere Interessen bekam in der Zwischenzeit. Aber da ich in einem protestantischen Land geboren und aufgewachsen bin. Nämlich in Schweden. Selber aber kein Protestant bin, aber das heißt ja, diese Vergangenheit, diese schwedische, bedeutet ja, dass ich auch mit einem schlechten Gewissen gegenüber alles, was Arbeit betrifft, nicht erledigt worden ist, ausgestattet bin. Und so dachte ich, irgendwann musst du diesen dritten Roman schreiben und jetzt ist er endlich geschrieben worden.
Also liegt da auch bereits eine Trilogie vor. Die Frage, die sich mir noch stellt, wie ist das eigentlich? 2018 ist der Roman auf Schwedisch bereits erschienen. Ist das nicht immer merkwürdig, wenn man dann über ein Buch schreibt, was doch schon eine Weile her ist, dass Sie es abgeschlossen haben?
Das hat seine Seiten in der Tat, um mit den Fliegern zu sprechen. Es ist so etwas wie ein Jetlag-Effekt. Man wird eingeholt von Sachen, die man dachte, schon längst hinter sich gebracht zu haben. In diesem Falle geschieht es aber nicht unbedingt mit einem schlechten Gefühl, denn die Übersetzung von Paul Berf, mit dem ich seit meinem allerersten Roman zusammenarbeite, schätze ich sehr. Und wir arbeiten in einer Art und Weise, wo es mir auch erlaubt ist, den Text hier und da vom Original zu entfernen, weil es ganz einfach auf Deutsch besser so funktioniert. Und somit ist der Text hier nicht restlos nur eine Übersetzung aus dem Schwedischen von 2018, sondern wenigstens zu 2-3% ein neuer.
Sie haben das Fliegen erwähnt, darum geht es in der Tat. Nelly B.'s Herz heißt der neue Roman und die Ich-Erzählerin Nelly B. die ist der ersten Pilotin Deutschlands, Melli Bese, nachempfunden. Wie sind Sie auf sie gestoßen, auf diese Melli Bese?
Ich habe sie damals in den 90er Jahren, als ich die ersten Gedanken zu diesem Trias oder zu dieser Trilogie machte, entdeckt und fand es faszinierend, denn Melli Bese, sie war ja das Kind eines Dresdner Architekten, 1886 geboren, und sie wollte, glaube ich, recht früh im Leben gestalten. Und das hat sie wahrscheinlich auch vom Vater ein wenig geerbt. Und als sie dann Abi gemacht hatte, wollte sie auf eine Kunstakademie weitermachen. Das ging damals für Frauen in Deutschland nicht. Und somit landete sie tatsächlich in Stockholm. Zwischen 1906 und 1909 studierte sie hier an der Kunstakademie. Und während dieser Zeit entdeckte sie das Fliegen. Sie las darüber in den Zeitungen. Und das hat mich damals schon sehr fasziniert. Und sie ging zurück nach Deutschland mit dem festen Willen, auch fliegen zu lernen. Und ich dachte mir, so eine Frau darf nicht in der Literatur unerwähnt bleiben. Mhm. Und sammelte damals sehr viel Material. Das lag dann irgendwo in einer Schublade. Und als ich wieder dieses Buch zu schreiben anfing, vor 4, 5 Jahren ist es jetzt, dachte ich, erstmal guckst du nach, vielleicht ist etwas in der Zwischenzeit über sie geschrieben. Ich fand nicht viel Neues, aber ich fand auf einer Homepage eines Antiquariats ein Fotoalbum, und der Mann wollte 2000 Euro für dieses Album mit 144 Unikarte aus Johannisthal, also dem Flughafen, wo Melli Bese tätig war. So viel konnte ich nicht zahlen. Ich schrieb ihn an und sagte, ich bin aber bereit, 100 Euro für jedes Bild mit Melli Bese zu zahlen. Ich dachte, vielleicht könnte das für den Umschlag in Frage kommen. Und da schrieb er mir zurück: Schön von Ihnen zu hören, lieber Herr Fioretto, Sie haben dieses Album schon vor 20 Jahren gekauft. Und das hatte ich völlig vergessen, und in der Tat, ich fand das bei mir zu Hause, und dann dachte ich, das müsste jetzt ein Zeichen des Schicksals sein, das Buch möchte geschrieben werden.
Ich habe mal gegoogelt, also nach Fotos von Melli Bese, und es gibt ein wunderbares, dass sie so ein Fellkostüm, muss man schon fast sagen, an, aber dazu muss man ja wissen, damals, als sie flog, da waren die Doppeldecker noch offen, es war also höllisch kalt da oben.
Richtig, sie sagt auch, dass dieses Fell zwar wunderschön aussah, aber saukalt es da oben war. Und man trug auch Leder natürlich, aber wenn man im November fliegen wollte, dann half nur Pelz.
Im Nachwort schreiben Sie, dass historische Fakten, von denen Sie schon einige genannt haben, die Grundlage des Buches bilden, alles andere aber eine literarische Fantasie sei. Was war so literarisch reizvoll für Sie, die Leerstellen dieses Lebens zu füllen?
Ich glaube, Literatur ist nicht zuletzt Einfühlungsvermögen. In der Tat so etwas wie die Lücken, die man erlebt, mit Sinn zu füllen. Dazu kommt auch bei mir wenigstens eine gewisse Abneigung gegen den sogenannten historischen Roman. Ich finde, man tritt sehr oft, viel zu oft als Autor, als Trittbrettfahrer auf eines bereits gelebten Lebens. Ich bin mir auch nicht sicher, dass wir alle wünschen, dass unser Leben in Form eines Romans 60 Jahre oder 70 Jahre nach unserem Tode erscheint. Und dann dachte ich mir, ja gut, es gibt diese Melli Bese, es ist zwar hochinteressant, aber vielleicht genügt dir ein Haar, um aus der DNA dieses Haares eine mögliche Person zu machen. Und da war es mir sehr zu Recht, dass man nicht sehr viel weiß über die letzten 2 Jahre ihres Lebens, also zwischen 23, als sie sich von ihrem Mann trennte, und 25, als sie starb. Und ich dachte, genau in dieser Zeit sollte dann das Buch spielen.
Ja, diese Zeit haben Sie literarisch sozusagen gefüllt. Aber was übereinstimmt mit der Biografie von ihr, das ist eben, dass auch Nelly nach Stockholm geht, um Bildhauerin zu werden, dann später Flugzeugtechnik in Dresden studiert und die Pilotenprüfung im schon erwähnten Johannisthal bei Berlin ablegt. Johannisthal war damals einer der ersten beiden Flugplätze in Deutschland für Motorflugzeuge, bis dann Tempelhof in Berlin eröffnet wurde. Ja. Und das alles passierte gegen heftigen Widerstand. Ihr erster Fluglehrer weigerte sich, sie überhaupt zu unterrichten. Und später, das fand ich dann richtig schlimm, gab es Manipulationen an ihrem Flugzeug. Was ist bekannt darüber? Also das war ja lebensgefährlich, wenn man sozusagen den Treibstoff abließ oder die Zündkerzen gegen Ausgebrannte austauschte. Und das
genau,
ist offenbar
passiert.
Genau,
das tat man. Ja, das tat man. Man goss auch Zucker ins Benzin. Ja, man fühlte sich wohl bedroht. Nicht unbedingt physisch gesehen, aber symbolisch gesprochen jetzt. Mhm. Eine Frau auf einem Flughafen, wo es bis dahin nur Männer erlaubt waren zu fliegen, das war auch ein Zeichen dessen, dass es vielleicht gar nicht so, diese Herrschaft gar nicht so absolut war. Auf einmal wurden die Männer, die bis dahin über das meiste im gesellschaftlichen Leben, öffentlichen Leben geherrscht hatten, zurückgedrängt. Und das ist, glaube ich, eine Generationserfahrung, die erst nach dem Ersten Weltkrieg wirklich möglich wurde. Zwar erwarb Melly Besi natürlich den Flugführerschein 1911, aber, also vor dem Kriege, aber wirklich erlebt von mehreren Menschen wurde dieses Zurückdrängen der symbolischen Macht der Männer erst nach dem Kriege möglich. Und deswegen kam es mir auch zurecht natürlich, dass die Geschichte in diesen zwei Jahren zwischen 23 und 25 spielen konnte. Eine Zeit, wo endlich mal die Inflation, die Hyperinflation vorüber war und man allmählich danach suchte, wie kann man urban und modern heutzutage leben, nicht zuletzt als Frau. Und ich glaube, das spielt eine gewisse Rolle für die Liebe, die dann Nelly B. bei mir entdeckt, zu einer wesentlich jüngeren, 14 Jahre jüngeren Frau. Denn diese Frau kommt, wenn man so will, aus der Zukunft. Nelly kommt aus der Vergangenheit. Sie ist durch den Krieg gegangen. Sie hat jene Menge von Erfahrungen gemacht, nicht alle besonders angenehm. Während des Krieges mit ihrem Mann, der an Tuberkulose fast starb, der Franzose war und also als Feind eingestuft wurde, interniert wurde und so weiter und so fort. Sie verloren alles, was sie aufgebaut hatten.
Sie hatten eine Flugschule aufgebaut.
Die hatten eine Flugschule aufgebaut. Auch ja. Die authentische Melly B. Hatte so eine Flugschule. Und so kommt sie sozusagen mit dem vollen Drang aus einem gerade abgeschlossenen, 1918 eigentlich erst abgeschlossenen Jahrhundert, nämlich dem 19. Und diese junge Frau kommt in ihrer ein wenig hochmotivierten Herz so vor, als käme sie aus der Zukunft. Sie weiß sehr viel mehr über die Moderne, als sie selber es tut. Und somit lässt sich wenigstens anfangsweise, glaube ich, diese Beziehung zwischen zwei sehr unterschiedlichen Frauen ein wenig ausgleichen. Die eine ist zwar älter, aber hat weniger Erfahrung. Die andere viel jünger, hat aber sehr viel mehr Erfahrung, wenigstens was gleichgeschlechtliche Liebe betrifft.
Bevor wir dazu kommen, noch eine Frage zum Titel, Nelly B.'s Herz. Das Organ des Herzens, haben Sie schon etwas gesagt. Und Sie haben dem Buch als Motto vorangestellt ein Zitat von Henry James. Und dieses Zitat lautet: Du hast ein Herz im Körper. Ist es ein Element der Form oder ein Element des Gefühls? Wie würden Sie die Frage beantworten? Vermutlich beides.
Also die Antwort sind die darauf folgenden 333 Seiten. Ich glaube, das Buch pendelt zwischen diesen beiden Polen. Das Herz als Emotionsapparat zu verstehen, also symbolisch eher das Herz, aber und auf der anderen Seite als physisches Organ, das behandelt werden muss. Und dann gibt es natürlich auch dieser schöne Gedanke von Henry James, ein Element der Form. Was will das heißen eigentlich für Literatur? Was will das heißen für Kunst? Das Buch ist so geschrieben, als wäre es ein sogenanntes Pulsprotokoll, was ihr der Arzt empfiehlt zu führen, als sie ihn besucht und zu hören bekommt, sie darf nicht mehr fliegen, weil ihr schlechtes Herz ist bedroht ansonsten. Und dieses Protokoll führt sie zwar nicht, also es geht eigentlich nur darum, den Puls ab und zu verzeichnen, aber stattdessen schreibt sie eben dieses Buch.
Und dann trennt sie sich auch von ihrem Mann, weil eigentlich ihre Gemeinsamkeit ausgemacht hat, das gemeinsame Fliegen. Mhm. Beim Fliegen fühlt sich Nelly glücklich, eins mit dem Flugzeug, aber nun, da das nicht mehr für sie möglich ist, trennt sie sich zum einen von ihrem Mann, sie ist 38, und sie beschließt zum anderen, ein Leben zu führen, ich zitiere, von dem ich nicht wusste, was es sein mochte. Sie zieht zunächst in eine Pension. Sie nimmt eine Arbeit an bei BMW. Da ist sie wegen ihrer technischen Kompetenz zuständig für die Motorräder. Und auf der deutschen Automobilausstellung, auf der diese Motorräder vorgestellt werden, da verliebt sie sich in diese Irma, die Sie schon erwähnt haben, eine Werbefachfrau. Und Nelly sagt, als diese Zeit beginnt mit Irma, ich brauchte jemanden, der mich aufleben ließ. Also es beginnt praktisch ein zweites Leben für Sie. Warum wechselt die Erzählzeit von der Vergangenheit ins Präsens, sobald Sie von der Liebe von Nellie B. und Irma erzählen?
Ich glaube, das ist ein Gefühl, das wir alle kennen, wenn man verliebt ist. Und vielleicht ist dieses Buch eher ein Buch über das Verliebtsein als über die Liebe. Alles findet irgendwie im Präsens statt. Es gibt eine Dringlichkeit, die man nicht außer Acht lassen kann. Und das bedeutet aber auch, dass das Verliebtsein eigentlich nicht von Dauer ist. Man kann in so einem aufgeregten Zustand nicht ewig lang leben. Und hoffentlich soll dann das Verliebtsein in die wahre Liebe, in die Liebe, die auch dann mit Schwerkraft ausgestattet ist, übergehen. Aber das Verliebtsein als sich, an und für sich, ist ein Zustand, so wie ich ihn kenne, wo jedes Kilo nur 600 Gramm wiegt und man fühlt sich fast schwebend an. Und obwohl also diese Nellie B. nicht mehr fliegen darf, kann sie auf Erden das erleben, was sie vorher nur aus der Luft kannte. Das bedeutet, glaube ich, diese Beziehung für sie. Und das ist eine Bewegung ins Unsichere natürlich hinein. So ist es ja immer beim Verliebtsein. Man weiß nicht, ob man wirklich die Person, die so einen Reiz ausübt, die so magnetisch wirkt, die so elektrisch einem macht, man weiß nicht, ob diese Person vertraut werden kann. Aber man bejaht diese Unsicherheit. Und gerade das, glaube ich, bedeuten diese Zeilen, die Sie lasen.
Wollten Sie damit auch zeigen, dass das Fliegen und das Lieben für Nellie sozusagen ein ähnlicher Rauschzustand ist, weil sie eigentlich ja auch nur diesen Vergleich hat bislang für Glück. Jedenfalls gleichen sich die Symptome, das Pulsieren des Herzens oder es heißt auch an einer Stelle oder an mehreren Stellen Kohlensäure im Blut haben.
Ja, dieses Kribbeln in den Adern, das ist die Kohlensäure. Ja, wenn man diese Metapher des Kilos, das nur 600 Gramm wiegt beim Verliebtsein, weiter aufgreift, könnte man vielleicht sagen, dass Liebe dann eigentlich 1000 Gramm pro Kilo wiegen sollte. Aber meistens, wenn wir ehrlich miteinander sind, wiegt die Liebe dann doch eher 1200 bis 1400 Gramm. Also das erdet einem in einer ganz anderen Art und Weise, als es das Verliebtsein möglich macht. Ich wollte eben nur dieses Erregtsein schildern. Sie sucht natürlich nach den Orten in der Welt, wo sie mit ihr mal landen kann und versucht immer wieder, diese Sicherheit für sich in Anspruch zu nehmen. Aber leider Gottes ist die Irma nicht ganz zuverlässig.
Ja, Nellie ahnt ja, dass ihre Gefühle stärker sind möglicherweise als die von Irma. Diese Liebe für Nellie ist sie jedenfalls eine Entdeckungsreise. Und ich war sehr beeindruckt, Herr Fioretos, wie sehr Sie sich einfühlen. Da ist kein bisschen Kitsch oder Voyeurismus. Also wie sehr Sie sich einfühlen in diese Liebesbeziehung, wie Sie Zartheit und Leidenschaft beschreiben. Nur mal ein Zitat. Die Sterne sind Kreidekrümel am Himmel, schwerelos. Das empfindet Nellie oder sagt sie nach dem ersten Kuss. War das eine besondere Herausforderung, diese Liebesszenen zu gestalten?
Liebe ist eins der vielen dauerhaften Themen in der Literatur oder überhaupt in der Kunst. Und ich glaube, es gibt kaum etwas, was über sie nicht schon einige Male geschrieben worden ist. Dazu muss man sich verhalten, ob man es will oder nicht. In meinem Falle dachte ich, es lässt sich nur tun, indem ich eine nicht trockene, aber eher sachliche Art und Weise mit Genauigkeit und mit Vertrauen in dem, was ausgespart bleibt, arbeite.
Und trotzdem sehr poetisch.
Ja, ich mag ja eine lyrische Prosa. Ich mag aber auch diese lyrische Prosa in ihrer kargen Form. Und ich glaube, wenn ich jetzt zurückdenke über die vielen Bücher, die ich inzwischen geschrieben habe, dass meine Sprache immer kärger geworden ist. Und so wird es wahrscheinlich weitergehen. Aber in diesem Falle war es mir schon wichtig, eine Sprache für Liebe und fürs Herz eigentlich zu finden, wo die vielen körperlichen Sensationen und kleine Mini-Mirakel alle zur Geltung kommen.
Ja, so beschreiben Sie zum Beispiel auch das Gefühl, ganz Körper, ganz gegenwärtig zu sein. Und ich finde es faszinierend, wie Sie sprachlich die Spannung erzeugen zwischen, um bei dem Fliegen zu bleiben, zwischen Höhenflügen und Abstürzen. Die gibt es nämlich für Nellie nicht nur in der Luft oder gab es für sie in der Luft, sondern jetzt auch im Herzen. Diese Spannung überträgt sich förmlich beim Lesen, fand ich. Interessant ist auch, dass es ja auch um Sucht geht, um Drogen. Also Nellie hat aufgrund eines Unfalls, einer Bruchlandung, um ihre Schmerzen zu betäuben, einmal Morphin bekommen und wird jetzt abhängig davon. Also es geht auch um Rausch und um Sucht im Grunde.
Ja, in beiden oder in allen drei oder vier Fällen geht es ja ums Hinaustreten aus einer zu eng gefassten Vorstellung des eigenen Ichs. Und das Verliebtsein in meiner sehr begrenzten Erfahrung ist ja auch das Erlebnis, dass ich nicht aufhöre bei meiner Haut, sondern weiter fortsetze irgendwo anders und umgekehrt natürlich, dass diese Person, in der ich verliebt bin, es auch in mich hinein geschaffen hat. Und ähnlich ist es, glaube ich, bei Drogen, dass dieses eng, zu eng gefasste Ich sich allmählich auflöst, die Dimension der Zeit und Raum erweitern sich. Es gibt bei Höllelin, der in diesem Jahr ja Jubilar wird, diese schöne Stelle in einem Prosatext, der meistens nur Reflexion benannt wird von den Forschern, wo er sagt, man kann auch in die Höhe fallen, so wie in die Tiefe. Und das ist, glaube ich, genau das Gefühl, das ich schildern wollte.
Ich fand es verschmerzlich zu lesen, wie Nelly immer wieder versucht, ihr Herz, ihr losstürmendes Herz sozusagen in den Griff zu bekommen. Also die Form halten, sagt Paul, ihr Mann, immer zu ihr. Halte die Form, Nelly. Und Irma sagt zu ihr, bezähme dein Herz. Aber das ist ja eigentlich gar nicht das, was sie möchte.
Nein. Nein, so ist es. Und sie macht ja ihre Erfahrungen mit diesem Loslassen der Grenzen und das Überschreiten von Grenzen.
Ich möchte noch mal zur Recherche kommen, zum historischen Hintergrund, der ja die Folie bildet für diesen Roman, also hier die vermeintlich goldenen 20er Jahre in Berlin, das Berlin der Weimarer Republik. Interessant fand ich, dass sie eher das Alltagsleben schildern, also in dieser Pension, in der Nelly lebt, da meint man mit am Abendbrottisch zu sitzen, so plastisch ist das beschrieben, aber auch die kleinen Vergnügungen, denen sich die Frauen hingeben in einem Teesalon oder sie treffen sich in einem Weinlokal, wo sich bevorzugt lesbische Frauen trafen oder sie gehen zur Kinopremiere von dem Film Der letzte Mann. War das eine aufwendige Recherche? Das kann ich mir zumindest vorstellen nach all den Details, die darin vorkommen. Und natürlich auch viel über die Fliegerei.
Ja, eine Recherche war es schon, aber ich empfinde das ausgesprochen lustvoll. Ich mag diese Zeit und gerade das, was nicht golden an dieser Zeit ist, das alltägliche Leben. Und ich bin hartgesotten genug, um zu meinen, dass Literatur nur dann sich Abweichungen von der Wirklichkeit erlauben sollte, wenn es einen ästhetischen Zweck hat und ein Grund, der auch eng verwoben mit der Erzählung selber ist. Und somit kehrt niemand in meinen Büchern auf mit einem Handy oder so zu einer Zeit, wo es keine Handys gab oder Ähnlichem. Das heißt, die Straßen, die ich schildere und die Lokale und so weiter und so fort, die hat es alles gegeben und verlaufen hoffentlich wenigstens, was die Straßen betrifft, da, wo sie damals verliefen. Die Lokale, da habe ich natürlich einige Namen geändert. Das Lokal zum Beispiel, woran sie jetzt anspielten, diesem Lesbenlokal, den gab es. Er hieß aber nicht Diana, wie bei mir, sondern Domino und lag in einer Straße, in der Marburger Straße, wo auch unter anderem die Pension mal war, wo Irmgard Coyne, die große Schilderin des Nachtlebens Berlins, wohnte. Also solche kleine Exaktheiten, wenn man so will, die dann doch unter einem anderen Namen firmieren, die sind mir schon wichtig.
Es war eine Zeit der Aufbrüche, aber auch der Umbrüche. Die beginnende Nazi-Zeit, die scheint auch schon auf in Ihrem Buch, ein Mitbewohner in der Pension geht zu Treffen von braunen Hemden. Andererseits, alles scheint irgendwie möglich zu sein in dieser Zeit. Wie sehen Sie diese Zeit von heute aus?
Ja, das ist so schwierig, das zu tun, ohne das Wissen, oder praktisch unmöglich, ohne das Wissen, das wir haben, was danach dann ab 33 spätestens stattfand. Aber ich glaube, und deswegen gibt es immer wieder diesen Versuch, daran zu erinnern, in heutigen Zeiten und was alles damals schiefgegangen ist, kann wieder mal schiefgehen. Aber ich glaube, dieser historische Vergleich hinkt ein wenig. Nicht zuletzt, weil die Menschen damals nicht wussten, was noch passieren würde. Und es war eine Zeit des Aufbruchs. Es war auch eine strapaziöse Zeit, nicht zuletzt gegen Ende der 20er Jahre. Aber es war eine Zeit, wo das meiste möglich erschien. Nicht zuletzt für die Frauen, die vielen jungen Frauen, die aus Dörfern oder kleinen Orten in die große Metropole zogen, um endlich mal halbwegs selbstbestimmt leben zu können. Diese Frauen, die Bubikopf trugen und so weiter und so fort, sie waren ja eine neue Kategorie, wenn man so will, auf den Straßen.
Ja, neuer Frauentypus.
Genau, ein neuer Typus. Und sie verdienten zwar nicht viel und lebten unter dämlichen Umständen, aber sie verdienten so viel, dass sie auch ein wenig übrig hatten für sich selber. Und daher gab es damals auch wirklich die ersten großen Versuche, diesen Frauentypus zu exploitieren. Die Werbung lief auf, die Illustrierten zeigten, wie toll unterschiedliche Produkte für die weibliche Schönheit wären und so weiter und so fort. All das gab es auf einmal. In den Künsten, zum Beispiel im Film, fanden gerade Revolutionen statt. Alle versuchten irgendwie dieses Gefühl des Neuen, des Modernen, des Sachlichen und so weiter nachzugehen. Und daraus spricht eine große Menge Hoffnung. Und diese Hoffnung ein wenig hinüberzuretten, also all das, was damals nicht wirklich realisiert wurde in unserer heutigen Zeit, das ist das Interessante, nicht unbedingt jetzt immer wieder daran zu erinnern, wie schlecht alles lief, wobei das natürlich nicht aus Acht gelassen werden darf. Aber wenn man mit Walter Benjamin, dem großen Kulturphilosophen und Historiker, spricht, es gibt so etwas wie Funken der Zukunft in der Vergangenheit, die es gilt hinüberzuretten. Es sind kleine Überbleibsel einer anderen Zeitlichkeit. Und dieses Präsens, daraus spricht, glaube ich, auch mein Buch.
Was hat Sie wieder daran gereizt? Wieder deshalb, weil Ihr Roman Mary auch aus der Ich-Perspektive einer Frauenfigur geschrieben war, jetzt wieder in die Ich-Perspektive einer Frauenfigur zu schlüpfen als Autor?
Ich glaube, es hat weniger mit den Frauen zu tun, als mit der Tatsache, dass ich zu der Gattung der Autoren wahrscheinlich gehöre, die sich Fremderfahrungen näher fühlen. Es, wenn brutal ausgedrückt, können wir wahrscheinlich in zwei großen Gruppen eingeteilt werden. Diejenigen, die über Selbsterlebtes schreiben und diejenigen, die eher über Fremderfahrungen schreiben. Und der große Norweger, der 2000 Seiten über Kita-Abholung und Ehebrüche und Vatermorde und so weiter geschrieben hat, ich glaube, er gehört zu der ersten Gattung oder wenigstens bisher galt als der große Verfechter dieser Gattung. Eine Gattung, die dann auch keinerlei Schwierigkeiten hat, ich zu sagen. Ich habe große Schwierigkeiten, ich zu sagen. Ich brauche jemanden, durch den ich reden kann. Und so ging es also in dem vorigen Roman Mary um eine Frau. Aber mich reizte eher die Tatsache, dass sie schwanger war. Eine Erfahrung, die ich nicht gemacht habe. Und in diesem Falle wollte ich weniger eine Frau namens Nelly B. schildern und vielmehr nachgehen, was könnte eigentlich gleichgeschlechtliche Liebe zwischen Frauen bedeuten in Form von Literatur. Das sind Erfahrungen, die ich nicht gemacht habe und auch nicht machen werden kann. Darum geht es mir sehr viel mehr. Und darauf spricht vielleicht, wenn ich es sagen darf, auch eine Glaube, dass die Literatur sich durchaus Themen und Sujets aussuchen darf, worüber der Autor keine Erfahrung gemacht hat. Denn das bedeutet, dass die Literatur dazu fähig ist, Empathie zu fühlen, also Einfühlungsvermögen. Ob das dann gelingt oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt, aber prinzipiell sollte es doch möglich und gestattet sein.
Ganz am Schluss gibt es dann nochmal einen Zeitenwechsel. Es gab ja bereits einen im Roman von der Vergangenheit ins Präsens. Mhm. Ganz am Schluss gibt es nochmal einen ins Futur 2. Der letzte Satz des Romans heißt in Anspielung wieder auf das Herz: Ich werde dieser wilde Muskel gewesen sein. Noch eine letzte Frage, Herr Fioretos, zum Hölderlin-Jahr. Sie haben Hölderlin schon erwähnt. Der 250. Geburtstag ist am 20. März. Und Sie haben vor längerer Zeit The Solid Letters, Essays über Friedrich Hölderlin, herausgegeben. Wie relevant ist sein Werk für uns heute?
Ich habe ihn auch übersetzt ins Schwedische, vor allem
was
die Texte.
Was ich mir besonders schwer.
Ja, die sogenannten vaterländischen Gesänge, die er in den Jahren um 1800 geschrieben hat, brüchige Texte. Und ich glaube, dieser Wille nach dem Absoluten, das wiederum immer wieder nur in Form von Brüchigkeit gestaltet werden kann, die ist mir noch immer sehr nah und macht aus ihm einen modernen Dichter, vielleicht der erste moderne Dichter der deutschen Sprache.
Aris Fioretos, vielen Dank nach Stockholm. Der neue Roman heißt Nelly B.'s Herz, übersetzt hat ihn Paul Berf, erschienen ist er im Hansa Verlag.